Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern. Ich weiß noch gut, wir saßen in einem kleinen Kreis zusammen und da sagte der bekannte amerikanische Evangelist Billy Graham zu uns, dass er ein Gespräch mit dem englischen Premierminister Churchill geführt habe. Und in diesem Gespräch seien sie auch auf die Wiederkunft Jesu Christi zu sprechen gekommen. Und Graham sagte zu Churchill, diesem Ereignis gingen wir entgegen. Darauf sagte Churchill zu Billy Graham, wenn die Christen davon
wirklich überzeugt sind, dann verstehe ich nicht, dass die Pfarrer auf unseren Kanzeln nicht mehr
davon sprechen. Liebe Geschwister und Freunde, Winston Churchill hat recht. Gerade in unserer Zeit der Angst und Ungeborgenheit, gerade in unserer Zeit des Wettrüstens und der Umweltzerstörung, gerade in unserer Zeit der Nord-Süd-Probleme, ich sage gerade in unserer fiebrigen Welt, müssen wir viel mehr und mit Nachdruck von dem größten kommenden Ereignis reden. Denn die Wiederkunft Christi ist das Ziel der gesamten Weltgeschichte. Dieses kommende größte Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus. Ich weiß. Es gibt vielleicht sogar viele Menschen, die die Wiederkunft Christi bezweifeln, sogar bestreiten. Aber sie haben Unrecht. Jesus Christus kommt ganz gewiss wieder. Und nun können Sie mich fragen, wie willst du mich davon überzeugen? Lassen Sie mich um der Gedankenentwicklung und um der Ordnung willen wieder einige Leitsätze aufstellen. Erster Leitsatz. Die Wiederkunft Jesu Christi ist notwendig. Punkt. Sie fragen mich, warum? Schauen Sie. Sie können nicht bestreiten, dass Jesus Christus damals unter Kaiser Augustus in diese unsere Welt gekommen ist. Jesus hat gelebt. Die geschichtlichen Auswirkungen liegen offen am Tage. Jedes Gotteshaus ist davon ein Zeuge. Sogar die Gottesleugner müssen zugeben, dass Jesus gelebt hat. Nun, wer nun die Bibel auch nur ein wenig kennt, der weiß, dass sich mit Jesu Kommen, mit seinem Leiden und Sterben, Prophezeiungen über sein Leben erfüllten. Und zum Beispiel, und du Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Wir sehen, Jesus ist also nicht irgendeine. Und deshalb mussten sich auch im Laufe der weiteren Weltgeschichte alle mit diesem Jesus Christus auseinandersetzen. Die Großen an den Schalthebeln der Geschichte, wie auch der sogenannte kleine Mann von der Straße. Sie alle stehen hier vor einer geheimnisvollen Macht, die sie nicht überwinden können. Der römische Kaiser Diokletian befahl eine grausame Verfolgung der Anhänger dieses Christus. Es war die Zehnte. Er gab die Losung aus, es gibt keine Christen mehr. Schluss, weg damit. Aber trotz Verfolgung und trotz Losung siechte Jesus Christus in den Herzen von solch vielen Menschen, dass sein Nachfolger, Kaiser Konstantin, das Zeichen des Kreuzes auf die Schilde seiner Soldaten anbringen ließ. Hören Sie, auch Kirchen etwas den Ton zurücknehmen. Ist zu hallig eingestellt, ein klein wenig nur. Auch Kirchen kann man ausplündern. Kirchen kann man zu Kinos und zu Pferdeställen und zu Lagerräumen erniedrigen, wie ich das selber in Russland erlebt habe. Christliche Jugendorganisationen kann man verbieten. Groß angelegte Feldzüge der gottlosen Propaganda kann man starten, wie sie jüngst wieder in Russland erneut geschehen ist. Übers kommende Wochenende werde ich mit vielen, vielen Russlanddeutschen da oben in Hamm in Westfalen zusammen sein. Schauen Sie, und doch musste ein Führer der bolschewistischen Revolution zugeben, Zitat, wir sind mit allem fertig geworden. Mit dem Zar, mit dem Adel, mit der Armee, mit dem Bourgeois, also das heißt mit dem Bürger, mit den Bauern, nur mit Christus nicht. Meine Freunde, das stimmt. Trotz harter Verfolgung wächst die Gemeinde Gottes schneller und kräftiger als zuvor. Darüber können wir wieder einen ganzen Abend in ausfüllender Weise sprechen, allein schon zu diesem. Es bewahrheitet sich auch in unseren Tagen das Wort. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, der Gemeinde Jesu. Ja, mit diesem Jesus Christus werden auch Sie nicht fertig, wenn Sie ihn abschaffen wollten. Warum werden Sie und ich nicht mit diesem Jesus Christus fertig? Warum können wir ihn nicht aus der Welt abschaffen? Hören Sie. Weil Jesus Christus eine Königsmacht ausübt, die man nicht mit Handgranaten und Kanonen bekämpfen kann. Denn Jesus besitzt eine Macht über Gewissen, über Herzen. Das ist die Herrschaftsweise Christi. Aber diese Herrschaftsmacht Jesu ist eine verborgene. Zu Pilatus sagt Jesus, ich bin ein König. Aber die Kriegsknechte setzen diesem König eine Dornenkrone auf, verhöhnen ihn, verspotten ihn, spucken ihm ins Gesicht. Ist das nicht ein komischer König? Warum war das möglich? Darum, weil Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Schauen Sie, und darum übt Jesus keine Zwangsgewalt aus. Darum können auch Sie und kann ich ihn ablehnen. Aber, und nun kommt das große Aber. Aber wenn Jesus Christus tatsächlich nicht irgendjemand ist, wenn es tatsächlich stimmt, was er gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, wenn es tatsächlich zutrifft, was er gesagt hat, oder wenn er gesagt hat, er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, er sieht Gott. Ich sage, wenn dies alles stimmt, dann muss notwendig ein Tag kommen können, da dies für alle Welt und für alle Menschen offenbar wird. Wenn er will. Und er will. Und er will. Gottes Wort sagt, dass Gott Recht richten wird, den Erdkreis. Schauen Sie, und darum kann die Herrschaftsmacht Jesu über die Gewissen und über die Herzen nur eine Vorschattung sein von seiner eigentlichen Herrschaft. Wir können den Gedanken auch so entwickeln. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Wahrer Gott ist Jesus Christus aber nur dann, wenn er das letzte Wort behält. Und nicht Cäsar, nicht Napoleon, nicht Khrushchev und nicht Brezhnev und nicht Reagan und wie sie alle auch heißen mögen. Aber auch nicht Sie und ich. Aber auch der Satan kann dann nicht das letzte Wort behalten. Um der Gottheit Jesu willen wird eines Tages aus der verborgenen Herrschaft Jesu eine sichtbare Herrschaft. Jesus will, es soll einmal und ein für allemal deutlich werden, dass Gott alleiniger Gott ist. Schauen Sie, und das muss ein für allemal sichtbar werden. Gott will es so. Schauen Sie, und darum ist die Wiederkunft Jesu Christi notwendig. Notwendig. Schauen. Unter einer schweren Anfechtung leiden ernsthafte Christen in besonderem Maße. Es ist diese Anfechtung. Wie ist es eigentlich mit der Alleinherrschaft Gottes zu vereinbaren, dass in seiner Welt so vieles geschieht, was Gott nicht will? Gott will nicht, dass sich Soldaten gegenseitig niedermetzeln. Gott will nicht, dass Menschen von Haus und Hof vertrieben werden. Nun in Afghanistan rund wieder 1 Million. Gott will nicht, dass jemand seiner Ehe einen Dolchstoß gibt. Gott will nicht, dass in dieser kommenden Nacht wieder Menschen in Gefängniszellen schreien, weil sie wegen ihres Glaubens an Jesus geschlagen werden. Gott will nicht, dass durch Rassenhochmut andere Menschen zurückgesetzt werden. Gott will nicht, dass durch Klassenkampf die soziale Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird. Durch Atheisten wird Gott verhöhnt und durch verfettete Spießer wird er wie Luft behandelt. Wo bleibt bei all dem Gott? Und nun hören Sie bitte, die Wiederkunft Christi ist darum notwendig. Denn bei der Wiederkunft Christi geht es um die sichtbare Machung der Herrschaft Gottes. Beim ersten Kommen Jesu in diese unsere Welt, also damals zu Weihnachten, Karfreitag, da ging es um die Lösung der Schuldfrage. Darum starb er am Kreuz auf Golgatha. Beim zweiten Kommen Jesu geht es um die Lösung der Machtfrage. Der Machtfrage. Meine Verehrten, bei dem, was wir nun über die Wiederkunft Christi noch sagen wollen und müssen, da möchte ich mich nicht auf verschiedene Detailauffassungen einlassen, sondern ich möchte nun, nachdem wir im Eigentlichen das Entscheidende gesagt haben, über die 4 Hauptereignisse sprechen, die uns die Heilige Schrift klar bezeugen. Erstes Hauptereignis. Mit der Wiederkunft Jesu Christi erfolgt die Heimholung der Gemeinde. Die Heilige Schrift nennt sie Brautgemeinde. Es erfolgt das, was wir mit dem Wort Entrückung bezeichnen müssen. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, er selbst, der Herr, wird herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen. Ich erinnere ferner an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, den 5 törichten und den 5 klugen Jungfrauen. Und nun wird die Wiederkunft Christi für Sie und für mich höchstpersönlich aktuell. Denn zu welcher der beiden Gruppen der 10 Jungfrauen gehören wir, wenn der Ruf erschallt, siehe, der Bräutigam kommt? Gehören wir dann zu den Klugen oder zu den Törichten? Die 10 Jungfrauen repräsentieren alle, die in unseren Kirchen da so anzutreffen sind. Aber nur 5 waren klug und 5 waren töricht. Die Törichten hatten kein Öl, das heißt keinen lebendigen Glauben im Herzen. Gewiss, sie warten die Form. Vielleicht sagt der ein oder andere von uns, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich gebe auch ab und zu oder sogar öfters, wenn da so die Sammlungen stattfinden, ich gehe auch sogar schon mal unter Gottes Wort. Und dennoch, du Mann, du Frau, lass diese Frage in dein Gewissen hineinfallen wie ein Senkblei. Bist du eine dieser törichten Jungfrauen? Hast du vielleicht heimlich in deinem Herzen gedacht, man kann ja ruhig fromm sein, aber man darf es nicht so übertreiben wie die da so sonntags in Stündle gehen und so. Hast du sie vielleicht für Schwärmer angesehen, die da von der Hofackervereinigung und so? Sie, die in Wirklichkeit konsequent sind und biblische Erkenntnis haben. Aber jetzt bei der Wiederkunft Christi, da heißt es, geh dem Bräutigam entgegen. Aber jetzt ist es zu spät. In ihrem Gewissen sind sie innerlich überführt. Kein Wort der Verteidigung bringen sie hervor. Und wissen Sie, was das Schlimmste? Und die Tür ward verschlossen, heißt es. Schauen Sie, das ist die Tür zum Hochzeitssaal. Das ist die Tür zu seinem Reich. Verschlossen. Und wenn du noch so viel anklopfst und rufst, Herr, tu uns auf. Und darum bitte ich dich, wache jetzt auf aus einer religiösen Trägheit, geistlichen Trägheit. Es genügt dir nicht, dass du einmal mit Wasser getauft wurdest. Wasser tut's freilich nicht, sagt Martin Luther. Und wir denken ja gerade gestern und heute an die Reformation. Du musst mit dem Heiligen Geist getauft und wiedergeboren sein. Es genügt nicht, dass du in der Kirchenkartei mit deinem Namen geführt wirst. Jesus sagt zu den törichten Jungfrauen, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dabei kennt er sie sehr wohl. Aber dann nicht mehr. Ja, er kennt dich und mich. Heute Abend lädt er dich und mich ein. Heute Abend möchte er seine Herrschaft in deinem Herzen und in deinem Gewissen aufrichten. Das zweite Hauptereignis. Mit der Wiederkunft Christi richtet Jesus Christus in schwerster weltgeschichtlicher Stunde sein tausendjähriges Friedensreich auf. Meine Freunde, die Gemeinde Jesu weiß vom Wort Gottes her, dass wir in den Jahren vor der Wiederkunft Christi keine glorreichen Zeiten haben. Die Bibel sagt, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. In der Zeit vor der Wiederkunft Christi wird die Gottesfurcht bei vielen schwinden. Und die Selbstvergottung des Menschen wird triumphierend ihr freches Haupt erheben. Freunde, hat uns dies nicht gerade in unseren Tagen etwas zu sagen? Es ist eine Tatsache, nämlich aus dem reformatorischen Ostergeläut unserer Väter haben wir weithin Totenglocken werden lassen. Wir sind weithin ein Land ohne Gottesfurcht. Allein in einem einzigen Jahr hatten wir über 210 Kirchenaustritte, wo man dann auch nicht in die Freikirche tritt, dann ist man ja nicht aus der Kirche ausgetreten, sondern gehört dann der Freikirche an, im Unterschied zur Landeskirche. Wo aber, meine Freunde, jetzt sage ich einen wichtigen Satz, und den kann keiner widerlegen. Wo die Gottesfurcht abnimmt, dann nimmt im gleichen Maße die Menschenfurcht zu. Gestern Abend haben wir davon gesprochen, Homo homini lupus, der Mensch wird dem Menschen ein Wolf, ohne Gott, ohne nach ihm zu fragen. Schauen Sie, durch den Abfall von Gott brechen die Dämme. Wir verstehen, wenn Jesus für diese Zeit voraussagt, es wird als dann eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt und bisher und auch nicht wieder werden wird. Jesus Christus prophezeit, ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Sehe zu und erschrecke nicht, das muss zum Ersten alles geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Wir haben ja an einem Abend darüber gesprochen, als wir über den Frieden sprachen. Und ich habe Ihnen, glaube ich, gesagt, wenn ich je ein Buch schreiben musste, dann dieses Buch, ist der Friede noch zu retten. Ja, meine Freunde, jetzt brauche ich nur das Stichwort Atombombe und Wasserstoffbombe zu nennen. Und keiner von uns wird behaupten, hier handelt es sich um billige Bangemacherei. Das sagt heute keiner mehr. Die Zeit vor der Wiederkunft Christi wird die Zeit aufrührerischer Steigerung der Gewalt und der Lüge sein. Ferner, diese Zeit der Loslösung von den Bindungen an Gott führt in enthemmte Freiheit, genauso wie wir es heute leben, und führt in Verweltlichung und schließlich hinein in das Grauen des Antichristentums. Hören Sie, was das Wort Gottes uns voraussagt. Wir gehen schweren Zeiten entgegen. Meine Freunde, und diese schweren Zeiten, denen wir entgegengehen, bitte, bitte, müssen Sie verstehen als Folge des Aufrufs gegen Christus, als Folge des Abfalls von Gott. Ich habe einmal den Satz so formuliert, bitte widerlegen Sie ihn, wenn er falsch ist. Die Welt sich selbst zerstört, wenn sie nicht auf Christus hört. Aber mitten in diese blutige Selbstzerstörung und Zerfleischung der Menschen bricht Jesus Christus durch seine Wiederkunft als der wahre König und Friedensbringer herein. Und zwar sichtbar. Die Bibel sagt, es werden ihn sehen alle Augen, auch die ihn durchstochen haben. Und dann werden allen Weltmächten ihre blutige Zepter entrissen und Jesus Christus wird die Zügel der Weltregierung in seine eigenen Hände nehmen. Und unter dem Zepter Jesu wird das große befreiende Aufatmen durch die Völker gehen. Endlich, endlich wird sich die jahrtausendalte Sehnsucht der Menschheit nach Frieden erfüllen. Oh, meine Freunde, ich verstehe sehr gut die Marxisten und wie sie alle heißen, ich verstehe sie so gut. Sie wollen ein Friedensreich der Gerechtigkeit heraufführen. Da kann ich zu dem Ziel kann ich nur Ja sagen. Aber wie sieht es denn damit in Wirklichkeit aus? Mit diesem schönen Friedensreich, mit dem Reich der Gerechtigkeit? Wie denn? Das Lied unserer Väter, das bleibt wahr. Es kann nicht Ehefriede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Jesus Christus wird das Beispiel geben, wie sich unter seinem Zepter Gerechtigkeit und Friede einander küssen. Missionierend werden die Siegesbanner seines Evangeliums unter allen Völkern aufgerichtet. Auch das jüdische Volk wird den Herrn Jesus als den verheißenen Messias erkennen, anerkennen und für ihn evangelisieren. Bevor ich nun auf das dritte Hauptereignis zu sprechen komme, muss ich mir noch eine Bemerkung gestatten. Schauen Sie. Der Tag der Wiederkunft Christi ist mit all dem, was sich mit ihm verbindet, kein Tag von nur 24 Stunden. Die Tatsache des tausendjährigen Friedensreiches macht deutlich, dass durch die Wiederkunft Christi neue Epochen eingeleitet werden. Frage, was steht nun am Ende dieses ganzen Weltlaufes? Darauf möchte ich antworten mit dem dritten Hauptereignis. Mit der Wiederkunft Jesu Christi verbindet sich am Ende der Tage das große Weltgericht. Bei der Entrückung, da fand die Auferstehung der an Christus Glaubenden statt. Jetzt erfolgt die allgemeine Auferstehung. In der Offenbarung 20, Vers 11 lesen wir, dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und ich sah die Toten, die Großen wie die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und die Bücher wurden aufgeschlagen. Und dann wurde noch ein anderes Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des Lebens. Und die Toten wurden aufgrund dessen gerichtet, was in den Büchern geschrieben stand. Der Vers 15 lautet zentnerschwer. Und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Schauen Sie, und nun wird es für einen jeden von uns höchst aktuell und höchst persönlich. Es gibt Protokollbücher der Ewigkeit. Paulus sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Seine Augen, sagt Gottes Wort, sind wie Feuerflammen. Nichts kann sich seinem unbestechlichen Richterauge verbergen. Und alles wird an den Tag kommen. Und alle Masken und alle Fassaden werden dann fallen. Die Fassade des Scheins und die Fassade eingebildeter Frömmigkeit. Auch wenn unser Mund ein tiefes Geheimnis verschwiegen hat, alles wird offenbar. Wie werden wir dann in den Boden versinken, wenn all unser Innerstes durchröntgt wird? Wer wird da im letzten Gericht von uns bestehen? Wer? Keine, nicht eine. Und ich am allerwenigsten. Und doch ist hier von einem Buch des Lebens die Rede. Und doch spricht Christus von der Scheidung zwischen Schafen und Böcken. Und doch wird er zu einem Teil sagen, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters. Frage, wie ist das möglich? Vielleicht aufgrund meiner Verdienste? Nein, aber aufgrund seiner Gnade, die an ihnen und an mir nicht vergeblich sein möchte. Das heißt, dass er nicht vergeblich am Kreuze auf Golgatha sich für dich zu Tode geblutet hat. Dass er nicht vergeblich seine Hand ausstreckte zur Versöhnung, dir entgegenstreckte. Und dann die Frage, was willst du tun? Jesus sagt, so tut nun Buße. Buße tun heißt umdenken. Buße tun heißt, seine Sünde und Schuld vor Jesus erkennen und bekennen. Heißt, wie der verlorene Sohn sprechen, Vater, ich habe gesündigt. Buße tun heißt vom Hebräischen her, das wissen, wer weiß das, aber das ist wunderbar, sich das vom Hebräischen her zu vergegenwärtigen. Buße tun heißt vom Ursprung her heimkehren. Heimkehren. Buße heißt heimkehren. Heimkehren zu Jesus. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer diese meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ach, liebe, liebe Leute, heute Abend geht es doch nur darum, entweder ist das alles Unsinn, alles Mumpitz, Entschuldigung, das mit Jesus Christus, mit seiner Wiederkunft und mit dem letzten Gericht, ach, dann lasst uns doch leben, egal wie. Am besten in Saus und Braus, ob nun mit Schnapspulle oder mit der Sektflasche. Oder aber, meine Freunde, es stimmt, was die Gemeinde Jesu in ihrem Glaubensbekenntnis bekennt, von dann wird er kommen. Meine Freunde, ja und dann? Ja, dann ist er derjenige, der größte Tor, der daraus für sein Leben nicht die Folgerungen zieht. Derjenige greift ja selber zur Feder der Ewigkeit und schreibt seinen eigenen Namen ins Buch der Verlorenen.
Und darum meine Frage, was willst du tun? Ich frage dich bitte, geben Sie sich selbst in Ihrem Herzen Antwort. Viertes Hauptereignis. Die Wiederkunft Jesu Christi wird einmünden in die Weltvollendung. Schauen Sie, damit wird Jesus das gewaltige Geschichtsereignis seiner Wiederkunft krönen. Aber mit der Weltvollendung ist das Weltgericht nicht aufgehoben, sondern die Weltvollendung setzt das Weltgericht voraus. Er, der auf dem weißen Throne sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers. Umsonst. Frage, worin besteht die Weltvollendung? In dreierlei. Erstens, in einem neuen Himmel und einer neuen Erde, ohne das Gift der Sünde, ohne Verführung durch den Satan. Die Bibel sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. B. Die Weltvollendung besteht in der unmittelbaren und unaufhörlichen Gemeinschaft der Menschen mit Gott. Die Heilige Schrift bezeugt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Worin besteht die Weltvollendung? Drittens, die Weltvollendung besteht in der völligen Überwindung von allem Leid, aller Krankheit und dem bitteren Sensenmann Tod. Jesus sagt uns in seinem Wort, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mir sein, denn das Erste ist vergangen. Und noch einmal sage ich, liebe Leute, da möchte ich bei sein. Ach, ich weiß, Sie auch. Und darum lassen Sie sich rufen in die Nachfolge Christi. Nochmals. Mit der Weltvollendung geht die Ahnung, geht die jahrtausendalte Sehnsucht der Völker nach Welterneuerung endlich in Erfüllung. Also Entschuldigung mal, für die ganz kritischen Hörer unter uns, glauben Sie doch nicht, ich redete heute Abend Stuss daher, zu irgendwelchen Unsinn. Schauen Sie sich doch die Weltanschauung an, die Ideologien. Durch die ganzen Jahrtausende geht doch immer diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Friede auf dieser unserer Welt. Und jetzt mit der Wiederkunft Christi geht endlich diese lange Sehnsucht in Erfüllung. Was soll denn daran ungereimt sein? Ich frage Sie. Jesus Christus hat mit der Weltvollendung seinen Auftrag ausgeführt. Er wird seine Herrschaft dem Vater übergeben und dann wird Gott sein alles in allen. Meine Verehrten, wir haben gesehen, wir sprachen von der Wiederkunft Christi und damit verbinden sich vier Hauptereignisse. Erstens die Entrückung, zweitens die Errichtung des Friedensreiches, drittens das Weltgericht, viertens die Weltvollendung. Meine Verehrten, ich war da unten in Südamerika, es war in der Stadt Blumenau, und als ich in dieser Stadt Blumenau war, da hatte man, ich habe hier den Handzettel noch in meiner Hand, da hatte man mir auch mich gebeten, hat mir das Thema gestellt, über die Wiederkunft Christi sollte ich sprechen. Christus kommt wieder. Und dann fügten die Frage hinzu, bist du bereit? Bist du bereit? Ja, meine verehrten Freunde, das steht jetzt an. Ein Wort Jesu möchte ich Ihnen zurufen. Er sagt, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und jetzt bist du wieder gestellt und ich bin gestellt. Ach bitte, leihen Sie mir doch kein taubes Ohr. Öffnen Sie doch die Tür Ihres Herzens und geben Sie Raum dem geheimen Sehnen Ihrer Seele nach Geborgenheit. Und brechen Sie mit dem Geheimnis Ihrer Sünde. Machen Sie mit Jesus eine verbindliche Sache. Lassen Sie nicht länger zu, dass sich der Teufel in Ihren Willen einnistet, denn der Lohn, den er zu geben hat, ist Verderben und Verlorengehen. Wer überwindet, sagt Jesus, der steht auf der Seite des Siegers. Was denn überwinden? Die Verführung durch den Zeitgeist überwinden. Hier, meine verehrten Freunde, das will ich Ihnen ganz zum Schluss noch zeigen. Ich gucke auf die Uhr, dass es nicht so lang wird. Aber das, was ich Ihnen jetzt zeige, das haben Sie unter Garantie noch nicht gesehen. Schauen Sie mal hier. Da. Was ist das? Das ist ein Trikothemd, sagt man früher dazu. Dieses alte deutsche Wort versteht jeder von uns. Das Neue, das ist so, das versteht die Jugend. Ich kann es auch, aber ja, gut, wir bleiben beim Trikot. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war in Görlitz, das liegt an der Grenze der DDR hin zu Polen. Man hatte mich eingeladen zu einer Evangelisation und das ging durch drei Ministerien, Außenministerium, Innenministerium, Kultusministerium. Zum Staunen, ich bekam gemeinsam mit meinem lieben Freund und Bruder, Pfarrer Reuter, der dann das Singen wieder tat, die Einreisegenehmigung. Und meine Freunde, wir fingen am Montag an. Und ich fragte dann die Brüder, was meint ihr denn, wie viel so kommen werden? Und da sagten sie, ja, doch vielleicht so 1000. Ich sag, 1000? Oh, Junge, 1000 Leute hier, da, in der DDR, in diesem roten Meer des Atheismus. Wisst ihr, wie viel kamen am ersten Abend? Nicht 1000, aber 1700. Dann hörten wir sonntags auf, so wie jetzt. Und wisst ihr, wie viel sich das im Laufe der Abende gesteigert hatte? Auf genau 2950. Und was hat das mit diesem Hemd zu tun? Meine Verehrten, hier auf diesem Hemd sehen Sie die Losung dieser Evangelisation. Und halt, von diesen 2000 überhaupt, davon waren rund die Hälfte Jugendliche, die da kamen. Und das in dem roten Meer des Atheismus, wo sie von Kindesbeinen an gelehrt bekommen, es gibt keinen Gott. Rund die Hälfte Jugendliche. Und jetzt wieder hier, da hierauf befindet sich hier die Losung dieser Evangelisation. Hier in der Mitte, da müsste ich mich gar nicht mehr hinstellen, nicht? Ja, also dann ist aber das Mikrofon nicht mehr da. So, also, da ist das Kreuz. Ich war lieber Öxle, sehen Sie, da ist das Kreuz und hier sind die vier Pfeile. Alle Pfeile zeigen hin zum Kreuz. Und darüber steht die Losung, komm mit zu Gott. Und dieses Hemd trugen viele, viele unserer Jungen und Mädchen. Und gingen damit auf die Straßen, in die Schulen, in die Betriebe oder wo es auch war. Und da sagt ein Lehrer zu einem dieser Schüler, der das Hemd trug, du ziehst sofort das Hemd aus. Und dann musste er das Hemd ausziehen. Und dann hörten wir das, dann wurde uns das mitgeteilt. Dann haben wir mit der Behörde gesprochen. Und die Behörde sagte zu dem Lehrer, lassen Sie das. Warum? Man wollte uns, die wir aus dem Westen waren, das Zeichen der Religionsfreiheit geben. Und außerdem, es sollte nichts passieren, denn die ganze DDR, das ging wie eine Flüsterpropaganda, sprach von dem, was da in Görlitz sich ereignete. Und dann sagten die Brüder unter anderem uns auch, ich darf nicht erzählen. Nachher war das sogar so, weil so viele Menschen kamen, da hat die Volkspolizei den Verkehr geregelt. Köpfchen! Meine verehrten Freunde, und dann sagten uns die Brüder, auch als eine Begründung, die brauchen uns. Haben Sie es verstanden? die brauchen uns. Meine Freunde, was will ich sagen? Drüben, da geht Jugend mit diesem Hemd, um Jesus Christus zu bekennen, auf die Straßen, in die Fabriken und in die Betriebe. Meine verehrten Freunde, sie unterliegen nicht dem Zeitgeist. Das will ich damit sagen. Der Zeitgeist da hinten ist ein ganz anderer. Ihnen ist Jesus wichtig. Und jetzt meine ich, sollten wir uns nicht beschämen lassen von dem Bekennermut dieser unserer Jugend drüben in der DDR, die weithin einen Aufbruch zu Christus erlebt. Was wollen wir tun? Brüder und Schwestern, meine lieben werten Freunde, heute Abend, es ist der letzte Abend dieser Evangelisation, das wollen wir tun, dass wir uns es in unserem Herzen glauben. Herr Jesus Christus, ich will bereit sein, dir entgegenzugehen. Die Wiederkunft Christi ist das größte welthistorische Ereignis, dem wir entgegengehen. Gemessen an diesem Ereignis sind alle anderen Ereignisse wie Spreu vor dem heißen Atem der Ewigkeit Gottes. Und darum möge jeder jetzt sprechen: Herr Jesus Christus, ich fälle die Entscheidung, die dringendste meines Lebens. Ich übereigne mich dir. Amen.
Herr Jesus Christus, wir alle sind erfüllt von deiner Güte und Gnade und von deiner Freundlichkeit, die du uns nun in dieser Woche hast zuteil werden lassen. Wir danken von ganzem Herzen, dass du es möglich gemacht hast, dass wir Abend für Abend dabei sein konnten und durften. Und so schenke es, Herr, dass wir alle, die wir uns haben rufen lassen, wirklich auch den Segen mitnehmen dürfen. Und als die, die erquickt und gestärkt worden sind, wieder in unseren Dienst hineingehen dürfen, begleitet von dir. Herr, schenke jedem Einzelnen viel Gnade und lass deine Güte auch weiterhin an ihnen groß werden, damit das, was wir hören durften, zu einer Frucht fürs ewige Reich heranreifen möchte. Hab Dank dafür. Amen. Amen.
Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehen die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, warst du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum bitte ich dich, weise mir deinen Weg, Herr, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz in dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. O Herr, was haben wir für einen Grund, dir zu danken? Die ganze Woche hast du Gnade geschenkt zum Kommen. Die ganze Woche hindurch hast du unseren Bruder ausgerüstet mit Kraft von oben, hast ihm Gesundheit geschenkt. Wir haben Grund zum Danken. Wir haben Grund, du hast gezogen, jung und alt, hast sie erquickt mit deinem Wort, und darum bitten wir dich auch, lieber Herr, lass es eingefallen sein in unsere Herzen, dass es Frucht wirken kann für die Ewigkeit. Gelobt und gepriesen sei dein Name dafür. Amen.
Herr Jesus, habe du Dank für diese Abende, die wir hier unter deinem Wort verbringen durften. Hab du von Herzen Dank, dass du Menschen angesprochen hast, dass sie du gerufen hast in die Nachfolge. Du gehst mit uns, o Herr, und dafür danken wir dir. Wir dürfen auch voll Zuversicht sein, voll Hoffnung, dass du das Werk, das du in jedem Einzelnen angefangen hast, auch vollenden wirst. Und dafür hab von ganzem Herzen Dank, dass wir uns geborgen wissen in dir. Du bist die Quelle des Lebens und in dir haben wir Zuversicht. Herr, habe Dank, geleite du uns auf unseren Wegen und hab Dank, dass du uns deine Freude immer wieder neu ins Herz schenkst, dass wir geborgen sein dürfen in dir alle Zeit. Amen.
Amen. Wir nehmen nochmal Platz und bitten unseren Bruder Mast.
Es ist dunkel geworden in unserer Zeit. Ich bin sehr froh, dass wir in Jesus Christus ein Licht gefunden haben. Es ist so, als ob man in einem Tunnel steht und ganz hinten noch ein Licht sieht. Um uns ist es dunkel, aber wir sehen das Licht, wie es leuchtet. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und gerade wenn wir in Zeiten hineingehen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wirtschaftlich, politisch, können wir nur auf eines bauen und auf eines hoffen. Herr, dein Wort. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nicht nur gestern, sondern auch heute zeigt mir dein Wort den Weg, den ich gehen soll. Zeig mir dein Wort den Weg, den ich gehen soll. Denn in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Gestern, heute und morgen ist Jesus da, er führt und leitet mich. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nicht nur gestern, sondern auch heute zeig mir dein Wort den Weg, den ich gehen soll. Zeig mir dein Wort den Weg, den ich gehen soll. Denn in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Gestern, heute und morgen ist Jesus da, er führt und leitet mich. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nicht nur gestern, sondern auch heute zeig mir dein Wort den Weg, den ich gehen soll. Zeig mir dein Wort den Weg, den ich gehen soll.